Aber die notwendige weitere Begleitung, die fehlt. Das ist eigentlich genau der Punkt, wo ich sage, dass zumindest so etwas wie Mediation sinnvoll ist.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit. Der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung. Ein Podcast von Incofema. Ich bin Sascha Weigel und begrüße dich zu einer neuen Folge. Und die heutige Folge ist nicht ganz einfach einzuleiten. Es ist ein heikles Thema, das wir heute anpacken wollen, das aber prädestiniert ist, um ein Verständnis zu entwickeln, was es bedeutet, Konflikte zu bearbeiten und Konflikte aufzuarbeiten. Es geht um das Thema sexualisierte Gewalt und hier vor allen Dingen um Gewalt gegenüber Schutzbefohlenen. Und wenn du und sie jetzt hier an Kirche denken und an Kinder, dann haben sie bereits einen Teil des Problems und der Problematik erfasst. Denn das Thema ist weit umfangreicher und fokussiert sich in der öffentlichen Wahrnehmung auf diese zwei Bereiche, die ich gerade umrissen habe. Und um sich diesem Thema zu nähern, habe ich mir einen Gesprächspartner eingeladen, der sich mit dem Thema über viele Jahre in vielen Kommissionen und Aufarbeitungsgremien beschäftigt hat und ein Experte ist, wie man sich dem Thema nähern kann. Vor allen Dingen mit der Fragestellung auch, was kann Mediation hierzu Sinnvolles beitragen? Ich begrüße im Podcaststudio Professor Dr. Michael Winkler von der Universität Jena. Herzlich willkommen.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Herr Winkler, und bei der Einleitung und Hinführung zu dem Thema hätte ich bei fast jedem Wort stocken können und hätte eine Welt erklären müssen, um nicht ein Fettnäpfchen zu nehmen und doch dabei in jedes dann zu treten. So kam mir das vor, als ich auch Ihren Fachbeitrag in der Konfliktdynamik gelesen habe, dass Sie genau darauf hingewiesen haben, wie komplex und ausdifferenziert man sich diesem Feld nähern muss. Und deshalb würde ich die Gelegenheit zunächst nutzen, Sie zu fragen, wie kommen Sie mit dem Thema oder kamen mit dem Thema in Berührung und sind zu dieser Einschätzung auch gekommen? Was macht Sie aus, Herr Winkler?
Ich habe im Vorlauf zu unserem Gespräch nochmal nachgedacht, seit wann ich mich mit der Thematik beschäftige. Und das sind zwei Stufen, kann ich sagen, schon einmal um 2000 herum, weil da die ersten Hinweise auf die Studien, unter anderem von Jens Brachmann beispielsweise zur Odenwaldschule, wo sexualisierte Gewalt und Gewalt überhaupt gegenüber Kindern, Jugendlichen und Schutzbefohlenen in dem weitesten Sinne des Ausdrucks eben manifest wurden und zunächst in der Öffentlichkeit komplett verdrängt wurden. Gleichzeitig gab es schon ab 1990 eine intensive Debatte um die Fragestellung, damals noch ein bisschen mehr so in Anschluss an Auseinandersetzungen, die auch schon 30 Jahre lang laufen, um Misshandlungen von Kindern. Also da gibt es klassische Werke, Kempe Kempe beispielsweise, die auf diese Debatte hinweisen. Und es gibt auch gleichzeitig noch die Fragestellung, die heute wieder ganz aktuell ist, nämlich die damals kodiert wurde unter Invulnerable Children, Kinder, die nicht verletzt werden können. Daraus ist dann die Debatte um Resilienz entstanden. So, das war mal so der erste Input.
Nur kurz diese Nachfrage oder Erläuterung zur Resilienz, weil man sozusagen auch Kinder dann und später Erwachsene in den Blick genommen hat, die das von außen betrachtet gut verarbeitet haben und sich sozusagen sozialisiert haben damit. Es muss also irgendwie eine Kraft geben, die das überstehen lässt, Personen.
Schwerst Traumatisierungen, Kinder in Kriegszusammenhängen oder auch in zerstörten Familien, aus welchen Gründen auch immer, die aber gleichwohl sozusagen erlebt haben, dass sie gut ihr Leben bewältigen konnten, mit welchen Mechanismen auch immer. Und die Resilienz, die Frage nach der Resilienz besteht also darin oder ist darauf fokussiert, zu gucken, gibt es Kräfte, die uns befähigen und uns ermöglichen, dass wir auch hochbelastende Ereignisse gut bewältigen. Und das ist im Übrigen eine Thematik, die heute viel aktueller wieder ist. Und ich springe jetzt tatsächlich ein bisschen über die Fragestellung hinaus, die Sie am Anfang gestellt haben. Es ist nämlich die Thematik, die ein bisschen verbunden ist mit der Frage nach der Dunkelziffer. Wir gehen eigentlich davon aus, in der Forschung wie auch in der öffentlichen Debatte, dass es über die Fälle, die bekannt geworden sind, dass Kinder sexualisierter Gewalt ausgesetzt worden sind oder auch Erwachsene, dass es darüber hinaus über die bekannt gewordenen Fälle eine Vielzahl von Fällen gibt, die nicht bekannt werden. Und das ist eigentlich ein spannendes Thema, weil man sich fragen muss, wieso werden sie nicht bekannt? Weil sie nicht erkannt werden, weil sie durch Forschung, auch kriminologische Untersuchungen nicht erfasst werden. Oder aber, das wäre eine Möglichkeit, darüber nachzudenken, dass Menschen solche Ereignisse, solche Widerfährnisse, solche Erlebnisse dann doch irgendwo so verarbeiten, dass sie zumindest über eine lange Zeit ihres Lebens ein gutes Leben empfinden können. Also bei mir, das hört sich ein bisschen eitel an, aber nur, man ist nur halt Hochschulmensch. Bei mir ist eine Dissertation geschrieben worden von Heidi Klein, die Menschen befragt hat, die dramatische Kindheiten erlebt haben und trotzdem ihr Leben als glücklich empfinden. Und dann stellt sich raus, und jetzt wird es wieder spannend mit der Frage der Resilienz, es waren dann immer irgendwelche Faktoren, eine Großmutter, ein Onkel, die 2 Stunden in der Woche doch für eine gute Situation gesorgt haben und damit die Kräfte haben entwickeln lassen, um mit den Widerfährnissen, mit dem Missbrauch, mit der Gewalt dann doch so gut umgehen zu können, dass sie ein gutes, in ihrer eigenen Wahrnehmung ein gutes Leben führen. Führt mich übrigens gleich nochmal zu einem weiteren Punkt. Ich glaube, wir müssen fürchterlich aufpassen davor, nicht sozusagen zu sagen, wir wissen um die Gefühle derjenigen, die missbraucht worden sind. Also unlängst hat in einer Aufarbeitungskommission einer gesagt, woher wollt ihr eigentlich wissen, wie wir uns fühlen? Das war so ein richtig kämpferischer, der sehr klar sagt, was ihm widerfahren ist, aber dies nicht zu seinem Lebensthema macht, sondern jetzt die Auseinandersetzung damit. Also das ist ein Kämpfer, wenn man so will.
Ja, das sind jetzt gleich 3, 4 Punkte genannt worden, wo ich sofort den Eindruck habe, dass wir, die jetzt sozusagen sich in der Position von Beobachtern wähnen oder von Zuschauern von außen oder von späterhin, schnell in die Verflachungstendenz kommen. Ja. Stichwort Odenwaldschule, damit weiß, glaube ich, in Deutschland eine sehr hohe Prozentsatz etwas anzufangen und hat zumindest Bilder und Vorstellungen im Kopf. Und gleichzeitig wird es auch nur darauf fokussiert, ach, die Schule und nicht meine Schule oder wäre das auch in meiner Schule möglich gewesen. Diese auch Dunkelziffer, wo man sagen kann, das ist an vielen Schulen, ohne es jetzt dann auch in die Gefahr zu kommen, es zu trivialisieren und oder auch zu normalisieren. Naja, das gibt's überall. Mir scheint auch, dass, wie man sich dem Thema auch nähert, schrittweise, es wird fehlerbehaftet sein. Man kommt gar nicht drum herum, Dinge zu denken oder zu sagen, wenn man sich damit beschäftigen will, die man im nächsten Moment schon wieder revidieren muss.
Ich formuliere es mal so, also wir treffen uns als aktuelle Aufarbeitungsgruppe mindestens einmal im Monat und uns geht es allen so, dass wir sozusagen vorher einen Tag erstmal Magenschmerzen haben und am Tag danach, heute ist es wieder mal so ein Tag danach, irgendwie im Kopf nicht klarkommt. Und zwar einfach deswegen, weil auf der einen Seite sind ja die Beobachtungen, die Erfahrungen, die Mitteilungen, die man bekommt in den Gesprächen, beziehungsweise wir sind ja sehr stark auf Aktenstudium fokussiert, die sind so belastend, dass man sich sozusagen die ganze Welt nur noch im Schwarz sieht. Und dann rettet man sich sozusagen ins Literaturstudium hinein, wo inzwischen ja unendlich viel, also weltweit auch unendlich viel Forschungsarbeiten vorliegen und auch literarische Zeugnisse, die kategorisieren dann wiederum das, was man beobachtet. Man kann es dann ein bisschen einordnen und dann kommt noch ein dritter Punkt hinzu, dass man sagt, naja, die Einordnungen stimmen auch nicht. Die Muster, mit denen wir vor allem auch sozialwissenschaftlich arbeiten, dass wir eben Kategorien bilden, dass wir Standardisierungen vornehmen, dass wir versuchen, sozusagen Einteilungen und Ordnungen vorzuführen und das mögliche Weise dann auch zu quantifizieren, die taugen nicht. Die braucht man als Hilfsmittel, aber was wir brauchen, ist tatsächlich ein Denken sozusagen auch der individuellen Fälle. Und was ich inzwischen auch denke, ist, wir müssen manchmal ganz anders auch nochmal gegenüber den in der Öffentlichkeit, in den Medien dargestellten Generalisierungen überlegen. Also nur ein Beispiel, katholische Kirche, also Ich gehöre seit dem 14. Lebensjahr nicht der katholischen Kirche an, habe aber tatsächlich mich immer wieder mit Religion und Kirche beschäftigt, sogar in meiner Dissertation damals, ging zu Schleiermacher, aber zu seiner Pädagogik. Aber ich kann gleichwohl sagen, dass ich sozusagen eine absolut kirchenfeindliche oder gar religionsfeindliche Haltung nie habe entwickeln können. Und jetzt noch weniger, weil ich tatsächlich sehe, und das ist ein Grund, warum ich für die Frage der Mediation mich stark mache, weil ich sehe in den Akten, in den Gesprächen, in welchem Maße, übrigens für Schwerstbetroffene, häufig die Religion und die Kirche ganz entscheidend sind. Also ich habe gestern wieder einen Fall gehabt, wo jemand sagt, er ist aus der Kirche ausgetreten, aber die Religion und eigentlich die Kirche bleibt die Heimat.
Der Punkt sozusagen, den finde ich wahnsinnig wichtig und wird auch noch ein bisschen sozusagen bei der Problembeschreibung bleiben, ehe wir sozusagen zur Mediation kommen, weil sonst mir scheint unklar ist, was die Mediation überhaupt bewältigen soll, also welche Antwort sie sein soll als Verfahren, sondern diese Problematik, also zum einen sagt man, es sind die dunkelsten Geschichten, die man sich vorstellen kann, und es braucht aber auch, wie so eine Parallele, nur so einen Lichtstrahl, um irgendwie den Weg zu finden, wenn ich an die Dunkelheit oder das, was sie, mir schien so durch, auch wenn, wie in der Einleitung gesagt, dort Kirche, katholische Kirche sofort aufscheint als Organisation, eben schnell der gedankliche Schluss ist, okay, dann ist das halt ein Problem der katholischen Kirche, typisch. Aber sie machten ziemlich deutlich aufmerksam, das ist nur ein Fokus. Und wenn man den aufspannt, ist es ein gesellschaftliches Thema, also auch von anderen Organisationen. Ich war mir nicht ganz sicher, ob Sie das als These formuliert haben, aber Sie haben das zumindest angedeutet, dass das schon anthropologisches Thema ist. Wir haben es bei dem Thema Gewalt und auch sexualisierte Gewalt mit einem Thema zu tun, das wir überall antreffen können, wenn wir hinschauen wollen und es sehen wollen. Ist richtig verstanden oder ist das eine Dramatisierung, die um Aufmerksamkeit für das Thema gewählt wird?
Zunächst muss ich etwas vielleicht Überraschendes sagen. Also im Großen und Ganzen bin ich eigentlich relativ optimistisch, dass Menschen eigentlich gemeinhin gut miteinander umgehen, weil wir sonst nicht leben würden als menschliche Gattung oder wie Sie es bezeichnen wollen. Also nur die Kooperation, die wir miteinander sozusagen in den mindestens 35.000 Jahren menschliche Existenz miteinander geführt haben, hat dazu geführt, dass wir überhaupt überleben konnten, weil wir anthropologisch gesehen oder auch evolutionsbiologisch gesehen, ist es ja eigentlich ein unmöglicher Fall. Wir funktionieren ja erstmal nicht, sondern sind auf Sozialität angewiesen, um überhaupt überleben zu können. Also insofern bin ich ganz optimistisch. Einerseits, andererseits ist Gewalt ein ubiquitäres Phänomen. Das taucht überall auf, und zwar auch oftmals, andernfalls würden wir Motive wie Scham beispielsweise gar nicht entwickeln, taucht es auch auf, wenn Sie es psychoanalytisch sehen wollen, sozusagen als ein Teil unseres Es, mit dem wir versuchen, uns zum Überleben zu bringen oder in einer Situation zu stabilisieren, und entwickeln dann selber das Gefühl, um Gottes Willen, was habe ich da eigentlich getan, oder eines anderen Willen, wie auch immer, was habe ich da getan, und das sind ja die Gefühle von Scham beispielsweise, die entstehen, weil man den Eindruck hat, da schaut jemand auf einen und man ist es aber selber, der auf sich schaut. Wir müssen damit rechnen, damit das Gewalt ubiquitär ist, und wir sollten, auch das muss man sagen, wir sollten angesichts der ungeheuren Gewalttätigkeit, die wir aktuell auch wieder in der Welt erleben, sollten wir mal auch ernsthaft darüber nachdenken, was passiert denn eigentlich in Kriegen, in kriegerischen Auseinandersetzungen. Da ist auch unglaubliche Gewalt, die wiederum mit Macht- und Herrschaftsverhältnissen auch zu tun hat. Also die ist da, und es ist auch das dürfen wir nicht ignorieren, es ist auch sexualisierte Gewalt, ist präsent. Das ist ein Teil unserer menschlichen Existenz, aber nochmal, ich würde es nicht überbewerten, und das ist ein Stück weit ein Problem in der Debatte, die wir führen. Es wird so getan, als wäre die ganze Welt nur noch Gewalt und nur noch sexualisierte Gewalt. Da würde ich dringend davor warnen, weil die Prozentsätze, und das hört sich fürchterlich zynisch an, die Prozentsätze sind niedrig. Und dann müssen wir aber tatsächlich drauf gucken, dass es Institutionen gibt, die sozusagen erleichtern. Die Ausübung sexualisierter Gewalt oder auch Gewalt, darin steckt ein Problem der Kirche, weil die Kirche einen unglaublich hohen moralischen Anspruch hat und mit diesem unglaublich hohen moralischen Anspruch auch sozusagen ethische und moralische Vorgaben sowohl für die eigene Lebensführung wie auch für die Bewertung von Lebensführungen gibt. Und wenn diese verletzt werden, dann entsteht natürlich besondere Sorge und besondere auch Wut und eine Form von Verletzung, der man dann eigentlich entfliehen will. Und das tun viele. Aber wir müssen sehen, wir haben diese Form von auch sexualisierter Gewalt in Sportvereinen ebenso. Dann wird es unter Training thematisiert, also der Übergriff beispielsweise bei den Turnerinnen, das ist bekannt, ist auch kürzlich erst wieder diskutiert worden für Baden-Württemberg. Also das ist überall präsent, auch das muss man sehen zwischen Erwachsenen, wir wissen es von der Polizei, ja. Also Übergriffigkeit gegenüber Frauen insbesondere, auch im Militär. Beim Sport kommt etwas ja auch fast Zynisches hinzu. Der Sport heiligt sozusagen mit seinem großen Erfolg, dem Publikumserfolg und dem Leistungserfolg heiligt die Mittel. Also auch medial. Wenn da irgendwann mal eine Anspielung kommt, die wird relativ schnell weggedrängt, hat auch viel damit zu tun, dass mit Sport also massiv Geld gemacht wird. Da hat die Kirche, und das ist eher ein historischer Prozess, hängt mit dieser fast 100 Jahre laufenden Säkularisierung zusammen, da hat die Kirche natürlich massiv verloren, weil mit dieser Form von Spiritualität, mit dieser Form von Menschenführung, Seelenbetreuung, können heute viele Menschen nichts mehr anfangen. Die rutschen manchmal in Sekten, wo also noch dazu massive Gewalt ausgeübt wird, und über sexualisierte Gewalt wissen wir vergleichsweise wenig in Sekten, weil die den Blick nicht zulassen, dass man da drauf schaut. Das Bedürfnis ist natürlich nach Spiritualität ist da, und damit ist wiederum sozusagen auch ein Raum gegeben, in den Übergriffigkeiten stattfinden.
Also Organisationen, auch die ohnehin in der Öffentlichkeit stehen oder deren Produkte auch öffentlich sind, wird eine Hinterbühne, ein blinder Fleck auch organisiert, produziert, bei dem wir davon ausgehen müssen, dass dort auch Gewalt eine Rolle spielt und dazu führt. Und gleichwohl, auch da fand ich auch deshalb auch Ihren Beitrag lohnenswert, diese Ambivalenz muss aufrechterhalten werden, die das mit sich bringt, dass wir nicht sozusagen nach einer Seite runterfallen. Es ist nur dort so und woanders ist es eben nicht so. Oder es ist eben nicht nur schlimm und zum Verzweifeln, sondern auch in diesen Geschichten, das ist jetzt nicht Thema Ihres Beitrages, aber auch in diesen Geschichten wird sozusagen lichte Menschlichkeit deutlich. Also aufgeschienen ist es mir vor uns, ne? Also wenn Sie das Thema Resilienz da drinnen verorten, dann sehen wir auch, zu was Menschlichkeit auch fähig ist zu verarbeiten. Auch wenn wir davor stehen und denken, das kann ja nicht wahr sein. Also da muss man doch eigentlich dran zugrunde gehen. Da ist jetzt vielleicht ein Punkt, wo ich das Thema sozusagen vollständig aufziehen wollte. Was kann Mediation da leisten, was woanders in Aufarbeitungsgremien, auch zum Beispiel in Strafverfahren, die ja doch mehr Zeugnisfunktion haben als Straffunktion, sondern sie bringen Beweise zusammen und sorgen dafür, dass wir auch mal hinter die Bühne gucken können, aber eben auch andere Formen der Aufarbeitung. Was kann Mediation als ein Verfahren, das der Vertraulichkeit, manchmal sogar schon auch der Heimlichkeit, wir haben das auch in diesem Fall der sexualisierten Gewalt im Bostoner Kirchenskandal, was kann Mediation da Gutes bewirken?
Hey, du, der diesen Podcast hört, vergiss nicht, ihn zu bewerten und eine Rückmeldung zu geben. Vielen Dank. Und jetzt geht's weiter.
Okay, also erster Punkt, ich würde überhaupt nicht sagen, dass Mediation das Mittel schlechthin ist, sondern wir müssen tatsächlich fallbezogen denken auf individuelle Lebensgeschichten und auch aktuelle Lebenssituationen blicken. Und zu den aktuellen Lebenssituationen gehört ja beispielsweise auch, dass Menschen auf ihre eigene Lebensgeschichte und die traumatisierenden und dramatischen Erfahrungen in ihrer Kindheit aufmerksam geworden sind, indem ein öffentlicher Diskurs 2010 etwa eingesetzt gesetzt hat und die Thematik sozusagen zur Sprache gebracht hat. Aber nochmal, es ist eine Möglichkeit. Warum bin ich überhaupt drauf gekommen? Das muss ich sagen, weil mir aufgefallen ist, da stehe ich gar nicht allein, dass wir eigentlich sinnvollerweise gar nicht von Aufarbeitung reden dürfen, sondern wir hellen sozusagen das Feld auf, wir klären auf, was passiert ist und versuchen das ein Stück weit auch im Großen und Ganzen quantifizieren zu erfassen, schon gar nicht qualitativ zu erfassen, das ist es erst eigentlich in Ansätzen. Aber der entscheidende Punkt war für mich, dass die Betroffenen, zumindest die Betroffenen, die sich artikuliert haben, und das sind meistens sehr starke Personen, trotz der dramatischen Lebensgeschichte, dass die nicht weiter begleitet werden. Also die sind zwar sozusagen Zeugen, deren Erfahrungen werden dokumentiert oder eben von den Ansprechpersonen der Bistümer aufgenommen. Dann gibt es Entscheidungen darüber, Entschädigungen gezahlt werden. Aber die notwendige weitere Begleitung, die fehlt. Das ist eigentlich genau der Punkt, wo ich sage, dass zumindest so etwas wie Mediation sinnvoll ist, weil wir gleichzeitig auch beobachten können, da muss ich tatsächlich auch die aktuelle Situation im Bistum Erfurt nennen, wo sich der Bischof da außerordentlich dafür einsetzt, also Herr Neumeier, dass zumindest ein Gespräch mit den Betroffenen entsteht. Also der fährt auch hin zu denjenigen, die sagen, sie möchten ein Gespräch haben. Aber ansonsten ist eben die Begleitung ist eigentlich katastrophal. Sowohl die Begleitung nach der Zeugenaussage, wie im Übrigen auch die Begleitung, da mache ich der Kirche tatsächlich einen Riesenvorwurf, die Begleitung in Fällen, wenn unterschiedliche Zuständigkeiten entstanden sind. Also wenn ein Pfarrer, der übergriffig geworden ist, beispielsweise in einem anderen Bistum inkardiniert worden ist, so nennt man das, also dort zugehörig ist, dann wird gesagt, wir sind nicht zuständig. Und niemand steht der betroffenen Person zur Seite. Also wir bräuchten wie in einer guten sozialen Arbeit jemanden, der sagt, okay, ich bin jetzt dein Begleiter, wenn du es willst. Das ist der entscheidende Punkt. Ja, wenn du es willst, begleite ich dich jetzt durch diese ganzen Situationen hindurch, begleite dich beim Ausfüllen von Formularen, begleite dich auch in ein Gespräch mit den für Aufarbeitung zuständigen Personen in dem anderen Bistum. Es fehlt völlig. Und dann eben die Nachbegleitung, die Nachbetreuung, wie sie es nennen wollen, in der die ganzen Konflikte, die ja oftmals gar nicht so sehr das Trauma, oder da wird oftmals von Retraumatisierung gesprochen, das halte ich für eher schwierig, sondern das Trauma, das auch nochmal entstanden ist mit der Frage, wie kriege ich sozusagen meine Lebensgeschichte wieder zusammen? Und das ist meistens eine Lebensgeschichte, die tatsächlich mit Religion verbunden ist. Also wie kriege ich es eigentlich hin, dass etwas, was für mich mein Leben lang eine Stütze gewesen ist, kriege ich das hin, dass ich das wieder ausgleichen kann, dass ich für mich selber verstehen kann, was mir da passiert ist? Und wie kriege ich es hin, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, der bisher kaum im Blick ist, mit der Gemeinde, in der ich drin bin. Also manche sind ja dann sozusagen aus den Gemeinden ausgeschlossen worden. Und wie kriege ich es hin mit meiner eigenen Familie? Das sind ja ganz dramatische Geschichten. Hab auch gestern wieder ein Dokument gehabt, wo jemand sagt, nach 15 Jahren habe ich es dann meinem Ehemann sagen können, was mir da widerfahren ist.
Zu dem Punkt komme ich nochmal, ich will nochmal ganz kurz zurück, weil ich fand das bemerkenswert sozusagen, dass wir davon ausgehen müssen, wenn ich es jetzt nicht überinterpretiere, dass wir kriegen jetzt Stimmen und wir bekommen durch solche, ich sage jetzt nochmal, dieses Aufarbeitungskommission oder Gremien, kriegen wir Stimmen von Betroffenen, von Opfern, dürfen uns aber nicht gleichzeitig darin sozusagen wähnen, das sind jetzt alle Wahrheiten, wie Opfer das erlebt haben, sondern das sind nur die, die jetzt schon Sprache gefunden haben. Und es ist ein besonderer Ausschnitt, also sagt besonders starke Persönlichkeiten. Und es gibt viele andere, die dem Ganzen beobachtend und zuhörend, wahrnehmend folgen als Betroffene und Opfer, aber eben nicht reden. Das finde ich auch nochmal ein Punkt, dass wir da nicht sozusagen einer neueren Fokussierung aufliegen, die einfach nur eine Randerscheinung, will ich jetzt nicht übertreiben, aber eben nicht alles erfasst.
Ja, es ist ja fast noch ein bisschen zynischer, weil es sein kann, dass wir sozusagen dann nur mit den starken Opfern, Betroffenen zu tun haben und diejenigen, die nicht in der Lage waren oder sind aus vielen Gründen, das sind sozusagen sehr heterogene Lebensläufe und Biografien, sich zu artikulieren, mit denen haben wir gar nichts zu tun. Aber da kommen wir wahrscheinlich auch an unsere Grenzen, sozusagen an unsere gesellschaftlichen Grenzen, weil es immer Menschen gibt, die eher zurückhaltend bleiben, die eher schweigen, beziehungsweise die, und das, denke ich, muss man ganz deutlich sehen, weil sich das auch bei sehr vielen Opfern und Betroffenen zeigt, die gar nicht ermächtigt worden sind, durch unsere Gesellschaft über sich selber zu sprechen. Das kann auch individuell psychologisch zu erklären sein.
Man könnte paradoxerweise auch der Meinung sein, die haben einen Weg gefunden und brauchen jetzt gar nicht diese gesellschaftlichen Aspekte. Das macht die Gesellschaft für sich als Gesellschaft, gar nicht für die einzelne Person. Aber das ist auch wiederum ein merkwürdiger Gedanke. Also wo ich merke, ja, man muss in Kategorien denken, man muss sozusagen Szenarien aufbauen und merkt aber, es sind nur Schubladen, die viel zu klein sind für die Vielfalt der Gegebenheiten.
Das ist völlig richtig und das ist tatsächlich so auch die Erfahrung. Klar, man braucht sozusagen irgendwelche Ordnungsmuster, weil man auch aufgefordert ist, statistische Daten zu erheben und dergleichen. Und gleichzeitig muss man tatsächlich in einer sehr radikalen Form individuell denken und sich, jetzt nehme ich diesen Ausdruck, der leider so missbraucht worden ist, man muss auch immer wieder querdenken oder schräg. Ich sag's ja eigentlich lieber anders. Im Grunde bräuchten wir sowas wie dialektisches Denken wieder. Also in der Lage zu sein, so die Widersprüche, die sich in der Wirklichkeit zeigen, auch auszuhalten. Und das sind beispielsweise die schweigenden Betroffenen, bei denen man zufällig ins Gespräch kommt. Also ich hatte tatsächlich einmal in Erfurt, saß ich am Abend im Lokal und habe mich noch mit der Kellnerin unterhalten und sie fragte, was ich jetzt da in Erfurt mache. Und das habe ich ja kurz gesagt, dass ich da in dem Zusammenhang tätig bin. Und da sagte sie, ja, ich habe hier auch einen Gast, der regelmäßig davon berichtet, aber wenn man ihn darauf anspricht, dann beginnt er zu schweigen. Das ist, wenn man so will, so ein biografietheoretisches Problem. Wir haben gegenwärtig eine Tendenz dazu, über Biografien rein kontinuierlich anzusehen. Das ist sozusagen die frühkindliche Traumatisierung oder auch im Bildungsbereich haben wir ja auch immer so die Idee, was Hänschen nicht lernt, also nach dem PISA-Studie kam das, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nicht mehr. Das ist eigentlich blödsinnig, also abgesehen davon, dass wir im Alter hoffentlich immer noch ein bisschen was dazu lernen. Das ist mal die eine Seite. Aber es gibt sozusagen auch die andere Seite menschlicher Biografien und die erleben wir auch eigentlich täglich, nämlich dass wir situativ, kontextbezogen leben und dann durch die Stärke, die ein Kontexterlebnis darstellt, sozusagen andere Ereignisse auch verdrängen. Psychoanalytisch gesprochen oder eben tatsächlich auch vergessen. Also dieses Ding da oben, das Gehirn ist ja ein ganz eigenartiger Apparat, also der zeigt Kontinuitäten auf und ist dann gleichzeitig aber, deswegen sind wir ja immer so lernfähig, in der Lage, sehr stark so auf auch starke Ereignisse in der Gegenwart und in der Situation zu reagieren und die sozusagen als Regulierung der eigenen Biografie anzusehen. Also tatsächlich ist es ja nur ganz selten der Fall, dass wir sozusagen auch für uns selber eine durchgängige Geschichte schreiben können, sondern wir machen immer irgendwelche Punkte auf, wo etwas, was ganz wichtig geworden ist, wo sozusagen regulierend unser Leben neu bestimmt worden ist. Ich gehe übrigens davon auch aus, weil ich ja Pädagoge von Haus aus bin, dass Erziehung genau so läuft, nämlich über starke gemeinsame Erfahrungen und damit Erinnerungen.
Ja, und die können je nach Schwere einer neuen Situation auch situativ dann ausgewechselt werden.
Genau. Also das wird ganz stark, alles andere wird sozusagen zurückgedrängt. Klar, bleibt noch da, aber es wird wie in einem Puzzle, aber in einem beweglichen Puzzle, wird das sozusagen als ein Puzzlestein eingesetzt. Das ist ein Teil meiner Geschichte. Wir haben alle irgendwo Traumata erlebt, aber ich kann es einsortieren und für mich ist jetzt das wichtiger, sodass ich mich auch dazu überhaupt nicht mehr benennen will. Es gibt übrigens auch noch einen Fall oder eine Fallgruppe, wenn man überhaupt so reden sollte. Nein, will ich eigentlich nicht. Aber das sind die, die dann im Grunde das Ereignis des Missbrauchs als für sich selber irrelevant betrachten und sagen, nee, ich habe eine ganz andere Lebensgeschichte und eine erfolgreiche Lebensgeschichte, was im Übrigen zu einem relativ irritierenden Vorgang geführt hat, dass ein bayerischer Bischof dann verweigert hat, eine Entschädigungszahlung zu entrichten, weil er dann sagte, ja, die Person ist ja erfolgreicher Geschäftsmann geworden und hat ein gutes Leben geführt, da brauche ich ja keine Entschädigung zahlt.
Ja, immer noch das Fürsorgemoment aufrechterhalten wollen. Da nehme ich sozusagen diesen Ball auf, der Paradoxie, ne, dass sozusagen, wenn jetzt Mediation eine Variante sein kann, ein Schritt oder ein Angebot Sprachfähigkeit herzustellen, wo vorher keine herrschte, um Personen auch die Möglichkeit zu geben, das Ereignis einzuordnen für sich und damit auch einen Platz einzuräumen, der konstruktiv wird. Dann könnte das ja auch wiederum aus der Ausgangsperspektive eine Art sozusagen, ja, die Zumutung sein. Jetzt müssen sozusagen auch noch diese Opfer oder die Betroffenen die Arbeit leisten, damit klarzukommen. Wo bleibt denn da die Täterperson? Also, wenn ich mal von solchen Verfahren ausgehe, wie das Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren, Strafprozess verortet als Zumessungsminderung, Strafzumessungsminderungsmöglichkeit für den Täter. Welche Funktion oder Aufgabe würden Sie hier der Mediation zuweisen oder wünschenswerterweise mit erfüllt sehen, mit Blick auf die Täterpersonen? Also sollten die da überhaupt einen Blick haben? Wie ordnen Sie da die Mediation ein? Was würden Sie ihr damit auf den Weg geben wollen oder den Mediatoren, die da vielleicht dann als Begleiter und als Vermittler eingeschaltet werden?
Also das ist insofern eine schwierige Frage, weil ich glaube, mit den Tätern funktioniert das tatsächlich nicht. Ich glaube, dass aufgrund der Akten und der Gespräche, die ich geführt habe, was Not tut, ist das Gespräch mit der Institution, mit Vertretern der Institution.
Also Vermittlung im weitesten Sinne. Also was brauchen die Betroffenen, um mit den Lebensumständen heute in Vermittlung gehen zu können? Das kann die Institution noch sein, weil der Glaube an oder die Religion, auch das religiöse Moment, immer noch aktiv ist, muss das mit der Institution besprechbar gemacht werden oder auch mit Verwandten. Also Vermittlung im umfassenderen Sinne, nicht nur zwischen den Betroffenen und den einstigen Tätern.
Nach all den Akten, die ich inzwischen gelesen habe und auch Literatur, funktioniert es mit den Tätern nicht. Also in ganz,
das ist immer ein wichtiger Punkt auch, glaube ich.
Also es gibt ganz wenige Fälle, denen ich auch nicht weiß, ob sozusagen die kirchlichen Behörden, die es ja gibt, also es gibt ja auch das Kirchenrecht, das sehr scharf ist eigentlich, haben sich nur die deutschen Bischöfe haben sich verweigert, eigentlich das CIC anzuwenden, also das ist das kirchliche Strafrecht. Alle, mit denen ich da zu tun hatte, sagten, also mit den Tätern will ich nichts zu tun haben. Das halte ich nicht aus. Es gibt den Fall, den hatte ich auch sogar mehrfach, dass jemand Täter geworden ist. In einem Fall beispielsweise, dass dann die Kirche sozusagen zugeschlagen hat, obwohl danach alle diejenigen, die als Opfer vermutet worden sind, gesagt haben, nee, der hat nie mehr und der hat vielleicht seine Lektion kapiert oder wie auch immer. Im Gegenteil, das hört sich irre an, dass jemand, der dann auch polizeilich vernommen worden ist, man hat vermutet, dass er auch betroffen ist, sagt, nein. Also ich blieb im guten Kontakt mit dem Priester und mit dem Pfarrer in dem Fall. Der hat uns sogar getraut. Also das ist eine Fallgruppe, die man durchaus im Blick haben muss, weil ja im Übrigen auch diese Frage der sexualisierten Gewalt, das ist ja so eine ganz heikle Frage, die auch insofern von historischen Umständen abhängt. Also, dass jemand beispielsweise in der DDR am Strand nackt läuft und auch als Pfarrer das tut, das hat wahrscheinlich gar nicht so viel Aufregung erzeugt und wird heute sozusagen thematisiert als sexualisierter Übergriff. Da müssen die Kontexte auch gesehen werden.
Das ist aber ein wichtiger Punkt, dass man sagen, das geht gar nicht um die engeren Beziehungen zwischen Täter und Opfer in dieser sexualisierenden Gewalt, sondern es geht um die Vermittlung wieder mit Institutionen, mit Vertretern und die Frage, wie gehen die damit jetzt um, als Vertreter auch nur?
Das ist der Punkt, also was man eigentlich braucht, zumindest nach den Unterlagen, mit denen ich mich befasst habe, das ist ja immer der Bezugspunkt, ist eigentlich das Gespräch mit der Institution, sozusagen eine Restituierung gewissermaßen des erschütterten Glaubens. Möglichst tatsächlich müssen es Leute sein, also am besten immer der Bischof. Der Bischof, der sich sozusagen herablässt, in die Privatwohnung zu kommen. Es sind Gespräche, wir kennen sie halt von den Aufzeichnungen und den Gesprächsprotokollen, die unglaublich berührend sind. Man merkt, wenn es jemand ist, der gut mit der Situation umgeht, dass der tatsächlich jemanden wieder stabilisieren kann, da fällt mir kein besserer Ausdruck ein, ermöglichen kann, dass er mit der Kirche und dem Glauben und seiner eigenen Herkunft wieder ins Reine alleine kommen kann. Und das ist eigentlich so der Punkt, wie wir gewissermaßen ermöglichen können, wenn es gewollt wird. Das ist der entscheidende Punkt. Wenn es gewollt wird, dass Menschen mit einer Institution, von der sie tatsächlich vernachlässigt worden sind, von der sie sich im Stich gelassen fühlen, und zwar sowohl auf der materiellen wie auch vor allem auf der ideell-ethischen Ebene, dass man wieder hier in einen guten Zusammenhang kommen kann und sich darüber stabilisieren kann und sagen kann, auch wenn das entsetzlich traumatisierend war, Grundwerte dieser Institution, die für mich lebensbildend waren und lebensbegleitend waren, sind damit nicht mehr verletzt, sondern es hat jemand gesprochen mit mir. Wir haben gemeinsam versucht, eine Deutung der Situation herzustellen. Und das ist die Sprachaufgabe und Sprechaufgabe, mit der wir eigentlich gut leben können.
Wenn ich mal sozusagen zum Abschluss oder zum, ja, den Abschluss einläutend mir jetzt also einen Mediator, eine Mediatorin vorstelle, die mit dem Thema nicht praktisch in Berührung gekommen ist, sondern sagt, ja, das halte ich für auch eine wichtige Aufgabe und auch kann ich mir gut vorstellen, hat sich sozusagen in ihrer Ausbildung mit Allparteilichkeit auseinandergesetzt, Neutralität, Ergebnisoffenheit, aber eben auch Zielorientierung, es soll ja aber in der Mediation ein Konflikt gelöst werden mit einer Entscheidung, dann drängt sich mir doch bei Ihnen dann die Frage auf, worauf sollten die sich tatsächlich vorbereiten? Was kommt auf Mediatoren oder auf Vermittler für solche Gespräche drauf zu? Also mir scheint, man kommt mit den Konzepten von Allparteilichkeit da nicht so einfach weiter.
Also Allparteilichkeit würde ich überhaupt nicht sehen, sondern ich würde den Blick darauf richten oder richte den Blick darauf auf Personen in ihrer Lebensgeschichte. Zu begreifen, die aktuelle Diskussion so um Verletzlichkeit ist da, glaube ich, recht hilfreich, auch wie Menschen eigentlich versuchen, ihre Lebensgeschichte selber zu gestalten, auch selber zu kontrollieren und zu beherrschen, manchmal an Sprachgrenzen geraten, aber die Erfahrung machen wollen, dass sie, ich sag das jetzt so ein bisschen platt, ernst genommen werden. Also Allparteilichkeit taugt in dem Fall nicht, weil es geht um ein Stück, ja sozusagen elementaren Lebens der Betroffenen. Das ist ein Stück in ihnen, also die Kirchenzugehörigkeit, die Religionszugehörigkeit, die da ja in ein gutes Verhältnis zu dem gebracht werden muss, was man erlebt hat. Und was ein Mediator, eine Mediatorin da braucht, ist tatsächlich eine sehr große Offenheit. Also erstmal tatsächlich eine Belastungsfähigkeit. Das ist schon unglaublich dramatisch und man beginnt dann sofort nachzudenken, wie kann das eigentlich möglich sein? Das schießt so durchs Hirn und blockiert einen auch regelrecht. Man will ja auch kein Zyniker sein. Das ist das eine. Das andere ist tatsächlich das gut zuhören, aber genau auf diese Zwischentöne zu hören. Was bedeutet für mich Religion? Was bedeutet für mich die Gemeinde, das Eingebettetsein? Was bedeutet es für mich, tatsächlich damit umgehen zu können? Und selber Worte für mich selber zu finden, um meine eigene Geschichte gut in Ordnung zu bringen. Der Hintergrund ist dabei einfach auch zu begreifen, dass Menschen immer soziale Lebewesen sind und sozusagen das große Problem eigentlich immer darin besteht und die großen Krisen entstehen, wenn gewissermaßen die eigene innere Sozialität, wenn die sozusagen zerbrochen wird. Ich habe das mal in meinem Buch beschrieben, den Modus der Differenz.
Ja.
Wenn man sozusagen mit sich selber nicht mehr klarkommt und das mit sich selber nicht mehr klarkommt, ist mit der Sozialität, mit den sozialen Zusammenhängen und auch geistigen Zusammenhängen, in denen man eingebunden und eingebettet war und die verletzt worden sind, von denen man sich gelöst hat. Und das wieder zusammenzufädeln in einer guten Geschichte, das muss gar nicht die wirkliche Geschichte sein, sondern in einer guten Geschichte, die mir taugt, das ist eigentlich die Aufgabe, die da geleistet werden muss.
Und ich finde das also wirklich ein wichtiger Hinweis, dass es nicht um die Wirklichkeit gehen muss. Es ist keine Detektivarbeit. Aber es ist auch nicht einfach nur eine schöne Story zu verpacken, sondern der Mensch integriert diese Geschichte, die er für integrierungswürdig hält. Und das ist Arbeit, da eine zu finden angesichts der Tatsachen, die nicht zu leugnen sind oder die er nicht leugnen kann und möchte.
Und das verlangt Offenheit. Deswegen setze ich eher auf dieses Mediationskonzept, weil sich mir gezeigt hat, dass die üblicherweise so angebotenen Therapien, die gehen so in eine bestimmte Richtung von Gesundheit. Ja. Das will ich gar nicht leugnen.
Auch gar nicht, ne?
Ja, aber das verengt die ganze Geschichte, sondern es ist letztlich sogar das Herstellen einer gemeinsamen Situation, in der wir darüber gesprochen haben und von daher so etwas wie eine Perspektive entwickeln können, handlungsfähig werden in einer Perspektive, die wir selber auch bestimmen können.
Mir ist das so durch den Kopf gegangen, als Sie das jetzt auch in die letzten Minuten geschildert haben, dass das weder Therapie ist und damit auch kein therapeutisches Setting angebracht ist und das klassische Mediationsverständnis von zwei gleichen, also gleichwertigen Konfliktparteien, die eine Lösung für sich finden wollen, hier auch nicht angebracht.
Genau.
Es ist eine biografisch bedingte Begleitarbeit für eine Person in der Vermittlung mit den Umwelten, die jetzt relevant sind. Die Institution, die Familie, die Kommune, die Freunde. Und da ist was noch im Ungleichgewicht. Aber es braucht dieses, ich gehe an die Seite der Person.
Und zwar ein unbedingtes Gehen an die Seite. Sehr ernst nehmen, was erzählt wird und berichtet wird. Also man hat mit Fällen zu tun, wo man dann davor steht und sagt, das kann einfach aufgrund der objektiven historischen Daten, die wir herausgefunden haben, kann das nicht der Fall sein. Und trotzdem ist es für die Person eine so wichtige Geschichte. Es ist nicht eben die Außenwelt, das ist der wichtige Punkt, sondern es ist die Außenwelt, die wir im Inneren haben. Das klingt jetzt so ein bisschen so metaphysisch. Aber wir leben ja dauernd in Situationen, die in unserem Inneren drin sind und das ist unsere innere Außenwelt.
Mir kommt da eine Erfahrung, die mir meine wirklich wichtige Mentorin mal mitgeteilt hat, dass wir an solchen Schicksalen wirklich die Grenzen erfahren, wie Sozialität und Individualität beschränkt sind. Und das ist keine leichte Arbeit, das zu begleiten. Ich hoffe, es ist deutlich geworden, auch jetzt an die Zuhörerinnen und Zuhörer, was das bedeutet, da nicht im klassischen Sinne Mediationsarbeit zwischen zwei Konfliktparteien, die sich gleichberechtigt wähnen und verhandeln wollen, sondern das ist hier schon sehr parteilich, ohne Gegenpartei einnehmen zu dürfen. Man muss niemanden verurteilen und man ist geneigt, wenn man es hört, sofort zu sagen, das kann nicht wahr sein, was dir widerfahren ist. Und man will diese Ambivalenz auflösen, die in diesem Grenzbereich von sozialer Eingebundenheit und individueller Entwicklungsnotwendigkeit in diesem sozialen Gefüge deutlich wird. Herr Winkler, das sind keine leichten Themen und können aber ein Verständnis entwickeln, was es heißt, Konflikte, ja, ich würde jetzt wieder aufarbeiten und bearbeiten sagen, aber das Wort Arbeit passt einfach nicht so richtig rein.
Also ich würde so sagen, Konflikte in Perspektiven überzuführen. Also da kommt wieder sozusagen die dialektische Perspektive hinein, sozusagen über den Widerspruch, den man in sich selber trägt, hinauszugehen im Wissen darum, dass wir das in der Regel nicht allein können. Deswegen finde ich die Mediatorin oder den Mediator doch so unglaublich wichtig, weil es uns in unserer sozusagen inneren Gemeinsamkeit weiterführen kann, ohne jetzt ein bestimmtes Heilungskonzept vorzusehen, sondern es ist im Grunde eine Herstellung von Handlungsfähigkeit, Perspektiven, Entwicklung von Perspektiven, die da gefordert sind. Und zwar in manchmal dramatischen Situationen will ich auch noch festhalten, wir hatten jetzt vor einigen Monaten einen Fall, wo eine Frau, die im Sterben lag, den Wunsch hatte, hier nochmal in ein gutes Gespräch zu kommen, nochmal sozusagen diese Situation aufzuarbeiten, um dann im Frieden miteinander einen Blick auf den eigenen Tod zu entwerfen. Das hat uns unglaublich berührt, weil jemand da doch so ein Bewusstsein von der Endlichkeit seiner Existenz und doch der Notwendigkeit gesehen hat, über diese hinauszutreten.
Ja, vielen Dank für das informative, sehr erhellende Gespräch, also wo ein Arbeitsfeld deutlich wird für Personen, die mediationskompetent sind, aber sich davor hüten sollten, in diesen Fällen eine klassische Mediation vor Augen zu haben. Vielleicht will ich es mal so verorten. Besten Dank und eine gute Zeit für Sie und weiterhin auch das Gute bei Ihrer Arbeit.
Okay, vielen Dank auch für das Gespräch.
Ja, das war mein Gespräch mit Professor Michael Winkler, Pädagoge und ehemaliger Lehrstuhlinhaber der Universität Jena und seit Jahren in Gremien und Aufarbeitungskommissionen zum Thema sexualisierter Gewalt. Und wir haben uns dem Thema und den ambivalenten Zugängen und Wegen in diesem Themengebiet gewidmet, um auszuloten, welche Aufgaben und Herausforderungen hätten denn hier Mediatoren, Vermittler im weitesten Sinne? Wobei klar wurde dann, dass es nicht um eine Mediation zwischen Täter und Opfer geht, sondern um die Vermittlung dieses ganz individuellen Schicksals mit den jeweiligen ganz spezifischen Kontexten, insbesondere den Institutionen, Familie, Gemeinde, Religionsgemeinschaft. Und dass das eine sehr herausfordernde Tätigkeit für Begleiter und Vermittler ist. Ich bedanke mich, dass du und ihr hier wieder mit dabei wart bei dieser besonderen Folge, bei der es um Konfliktbearbeitung geht mit ganz besonderen Einwirkungen und Auswirkungen, die zu beachten sind. Wenn dir diese Episode und der Podcast gefällt, dann abonniere ihn doch, dann verpasst du keine mehr und sag auch deinen Freunden und Kollegen Bescheid, dass hier dieser Podcast gut durch die Zeit sich mit den Themen Mediation und Konflikte beschäftigt. Hinterlass eine Sternebewertung und einen Kommentar, damit wir wissen, wie es bei dir angekommen ist und dass auch andere diesen Podcast finden, die ihn bisher noch nicht gefunden und gehört haben. Ich bedanke mich für den Moment. Soweit hier aus Leipzig. Alles Gute, kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, dein Host von INCOFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.